SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous.» Die Nummer 3 im Vatikan unter Pädophilieverdacht. Kardinal Pell wird beurlaubt, um sich in der Heimat Australien verteidigen zu können. «Wir schaffen das nicht mehr alleine mit den Flüchtlingen», sagen die Grenzwächter an der Schweizer Südgrenze. Sie bekommen Verstärkung aus der ganzen Schweiz.
Ziel ist, dass diese Migranten nicht nördlich von dem St. Gotthard fahren können,
sagt der Tessiner Sicherheitsdirektor Norman Gobbi. Wir schaffen das nicht mehr alleine mit den Flüchtlingen, sagt auch Italien und droht, die Häfen für Flüchtlingsschiffe zu schließen.
Es ist ein Hilferuf, weil in den letzten Tagen 12.000 Flüchtlinge angekommen sind.
Sagt unser Korrespondent, wird die EU den Hilferuf erhöhen? Und Washington, die Hauptstadt der USA, Machtzentrum und Mythos. SRF-Korrespondent Beat Soltermann erklärt uns die Stadt zum Abschied von seiner Korrespondenz im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Er ist einer der mächtigsten Männer im Vatikan, George Pell. Der Mann ist Finanzchef des Vatikans und damit die Nummer 3 der katholischen Hierarchie. Und nun holt ihn möglicherweise seine Vergangenheit ein. Der einstige Erzbischof von Melbourne und Sydney und heutige Kurienkardinal soll als junger Priester in den 70er und 80er Jahren mehrere Jungen sexuell belästigt haben. Seit längerem gibt es die Missbrauchsvorwürfe. Jetzt ist in Australien gegen Kardinal Pell ein Ermittlungsverfahren wegen Kindsmissbrauchs eingeleitet worden. Frage an Franco Batzel. George Pell streitet zwar die Vorwürfe ab, lässt sich aber gleichzeitig beurlauben. Blieb ihm keine andere Wahl?
Es blieb ihm keine andere Wahl, denn er muss jetzt nach Australien zurück, um sich diesem Verfahren zu stellen. Ich gehe auch davon aus, dass dieses Verfahren eher langwierig sein wird. In einer solchen Situation ist es für ihn natürlich unmöglich, gleichzeitig in Rom zu bleiben und die wichtige Funktion als Finanzminister des Vatikans auszuüben.
Danke, Franco Battel. Wir hören Sie gleich wieder. Zuerst aber zur Erklärung. George Pell ist Australier. Dort in seiner Heimat laufen jetzt Ermittlungen. Für Australien ist es wichtig, im Zusammenhang mit den Missbrauchsvorwürfen Gewissheit zu haben. Aus Sydney, Urs Welterlin.
Überrascht von den Vorwürfen gegen Kardinal Pell sind in Australien heute nur wenige Beobachter. Seit Jahren hat es entsprechende Gerüchte gegeben, aber eben nur Gerüchte, nie Konkretes. Letztes Jahr dann traten zwei mutmaßliche Opfer Pells an die Öffentlichkeit. Er soll sie Ende der 70er Jahre missbraucht haben. Auch soll er sich in den 80er Jahren in einem Schwimmbad nackt vor drei Buben präsentiert haben. Die Polizei hielt es heute aber mit allgemeinen Vorwürfen, es gebe mehrere Beschwerdeführer. Der 76-Jährige sagte heute sein Erscheinen zu einer Anhörung vor einem Gericht in Melbourne Mitte Juli zu. Schon kommende Woche soll ein Richter entscheiden, ob die Vorwürfe der potenziellen Opfer öffentlich gemacht werden sollen. Pell weist die Vorwürfe energisch zurück. Für den Kardinal ist die Entwicklung ein weiteres Kapitel in einem Buch, das er wohl am liebsten unter den Tisch fallen lassen würde. Genau das werfen ihm seine Gegner vor. Er habe jahrzehntelang Priester, denen sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen vorgeworfen wurde, geschützt, verteidigt, ihr Tun vertuscht, verharmlost. Eine seit Jahren laufende Regierungsuntersuchung von Vorwürfen sexueller Gewalt hat hunderte von Fällen zutage gebracht. Zwischen 1950 und 2015 hätten durchschnittlich 7% aller katholischen Priester Kinder sexuell missbraucht. Immer wieder trat dabei Kardinal Pells Name in Erscheinung, als potenzieller Mitwisser, nicht als Täter. Bis heute.
Urs Welterlin. Zurück zu Ihnen, Franco Batzel. Der australische Kurienkardinal geht also zurück in seine Heimat, um, wie er sagt, seinen Namen reinzuwaschen. Jetzt egal, ob schuldig oder nicht, wird er überhaupt jemals zurückkommen in den Vatikan?
Ich gehe davon aus, dass dieses Verfahren nicht nur einige Wochen dauern wird, sondern das wird ein langfristiges, ein langwieriges Verfahren sein, das mehrere Monate, vielleicht sogar auch Jahre dauert, vor allem auch, weil es ja vielleicht noch eine zweite Instanz gibt, also eine Rekursmöglichkeit. Dass Kardinal Pell als Finanzminister an den Vatikan, in den Vatikan zurückkehrt, halte ich unter diesen Umständen für eher unwahrscheinlich. Auch weil man bedenken muss, selbst wenn er jetzt freigesprochen würde, in diesem Verfahren, das jetzt angestrengt wurde, dann bleibt nach wie vor der Vorwurf im Raum, dass er als Erzbischof von Melbourne während Jahren sexuelle Übergriffe von ihm untergebenen Priestern vertuscht hat, eben für keine Aufklärung gesorgt hat. Und allein schon dieser Vorwurf, denke ich, ist groß genug, eben um dafür zu sorgen, dass er mit größter Wahrscheinlichkeit eben nicht nach Rom zurückkehrt.
Papst Franziskus hat Pell trotz Missbrauchsvorwürfen zum Finanzminister gemacht und ihn so quasi ins Schaufenster gestellt. Schadet jetzt die ganze Geschichte dem Papst?
Ich denke schon, weil der Papst hat ja verschiedentlich gesagt, es sei ihm ein großes Anliegen, gegen den Missbrauch von Minderjährigen durch katholische Priester vorzugehen. Und wenn natürlich einer seiner höchsten Würdenträger in einen solchen Fall verstrickt ist, und eben darüber wird schon seit Jahren gesprochen, dann hat das natürlich die Bemühungen des Papstes sozusagen untergraben. Das war immer ein Glaubwürdigkeitsproblem, übrigens ein Glaubwürdigkeitsproblem, das auch weiter besteht, denn es gibt nach wie vor rund um den Globus eben sehr viele Priester, die in solche Fälle verstrickt sind. Also hier ist ein Ende noch nicht abzusehen.
Danke, Franco Battel. Damit zu den weiteren Meldungen des Mittags mit Pascal Schmitz.
Die Post stellt sich auf immer mehr Pakete ein. Sie baut 3 neue regionale Paketzentren in den Kantonen Graubünden, Tessin und Wallis. Diese sollen die 3 bestehenden Paketsortieranlagen entlasten. Die Post reagiert damit auf das starke Wachstum im Onlinehandel, wie sie mitteilt. Allein im letzten Jahr stellte die Post 6% mehr Pakete zu. Geplant sind die Zentren in Gadenazzo im Raum Landquart und in Vitro bei Sitten. Die Post rechnet mit Kosten von rund 150 Millionen Franken. Die Schweizer Banken haben letztes Jahr erneut Stellen abgebaut. Rund 3'000 Vollzeitstellen fielen 2016 weg, schreibt die Schweizerische Nationalbank. Das entspreche einem Rückgang von 2,5%. Außerdem analysierte die Nationalbank die Geschäftszahlen der Banken. Daraus ergibt sich folgendes Bild. Von den 261 Banken in der Schweiz machten 2016 knapp 87% einen Gewinn. Berufsmilitärs, Grenzwächter und Diplomaten sollen nicht mehr mit 60 Jahren in Pension gehen können. Für sie soll künftig das normale Pensionsalter von 65 Jahren gelten. Das hat der Bundesrat im Grundsatz beschlossen. Er hat das Finanzdepartement mit Abklärungen beauftragt. Das heutige tiefere Pensionsalter soll die Betroffenen vor zu großer Belastung schützen. Zum Beispiel, wenn ein Diplomat in einem Land arbeitet, in dem schwierige Lebensbedingungen herrschen. Rund 5 Millionen Menschen sind im vergangenen Jahr in eines der weltweit 35 OECD-Länder gereist, mit dem Ziel, dauerhaft zu bleiben. Das sind so viele wie noch nie, teilt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit, zu der auch die Schweiz gehört. Von den Eingereisten beantragten rund 1,6 Millionen Asyl. Die meisten Migranten kamen letztes Jahr aus China, Syrien, Rumänien, Polen und Indien. Das Verteidigungsbündnis NATO will die Zahl der Truppen in Afghanistan erhöhen. Das hat Generalsekretär Jens Stoltenberg vor einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister angekündigt. Die genaue Zahl der Soldaten ist noch nicht bekannt. Im Gespräch sind laut Diplomaten bis zu 3'000. NATO-Truppen sollten aber nicht direkt gegen die Taliban und andere Extremisten kämpfen, so Stoltenberg weiter. Die Soldaten würden bei der Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte helfen. Hongkong soll seinen halbautonomen Status behalten. Das hat Chinas Präsident Xi Jinping gesagt, zu Beginn seines Besuches in der Sonderverwaltungszone. Man halte am Prinzip «Ein Land, zwei Systeme» fest. Es ist Xis erster Besuch in Hongkong seit seinem Amtsantritt vor 4 Jahren. Anlass sind die Feierlichkeiten zum Übergang Hongkongs von britischen in chinesische Hände vor 20 Jahren. Damals erhielt die Wirtschaftsmetropole mehr Rechte und Freiheiten als sonst in China. Doch die Opposition beklagt, dass sich Peking immer mehr einmischt. Das Wetter: am Nachmittag bilden sich große Quellwolken und es gibt einige Regenschauer und Gewitter, häufiger in den Bergen als im Flachland. Morgen dominiert zunächst die Sonne, am Nachmittag und Abend gibt es erneut lokale Regengüsse. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad.
Der Krieg in Syrien dauert weiter. Die Lage in Afghanistan ist unstabil. Libyen ist weit weg von einem Staat, in dem Ruhe und Ordnung herrschen. Und in Afrika sind in vielen Ländern die Lebensbedingungen massiv schlechter als in Europa. So versuchen mehr Migrantinnen und Migranten übers Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Mehr als im letzten Jahr. Auch an der Schweizer Südgrenze sind die Zahlen höher. Jetzt reagieren die Kantone. Wenn sich die Lage verschärft, werden Polizistinnen und Polizisten aus dem ganzen Land ihren Tessiner, Bündner und Walliser Kollegen zu Hilfe eilen. Dominik Meyer hat die Details.
Zürich, Genf, Aargau, Luzern, alle Kantone machen mit. Ab Mitte Juli schicken sie auf Abruf insgesamt bis zu 50 Polizistinnen und Polizisten in die Südkantone. Die zusätzlichen Polizisten würden nicht direkt an der Grenze zum Einsatz kommen, sondern im Hinterland, sagt der Tessiner Sicherheitsdirektor Norman Goppi.
Sie werden nicht an die Grenze stehen. Dort ist der Bereich der Grenzwachkorps. Die Polizei macht auf den Bahn- und Autobahnknoten Kontrollen. Ziel ist, dass diese Migranten nicht nördlich von dem St. Gotthard fahren können.
Auf der Autobahn A2 in der Leventina etwa oder am Bahnhof Bellinzona würden also zum Beispiel Zürcher Polizisten Migranten anhalten, kontrollieren und zurück nach Italien überstellen. Es sei denn, die Migranten stellen ein Asylgesuch, dann dürfen sie bleiben. Der Großteil der 50 Polizisten würde dem Tessin zugeteilt, für bis zu 3 Monate. Alle Ablösungen mitgerechnet, könnten hunderte Polizisten zum Einsatz kommen, rechnet Stefan Plättler vor. Der Kommandant der Berner Kantonspolizei ist Präsident der Konferenz aller Polizeikommandanten. Eine Unterstützung von dieser Dauer und dieser Größe sei ein Novum, sagt Plättler, auch weil die Grenzkantone nichts dafür bezahlen müssten.
Es ist klar, dass wir damit auch ein Zeichen setzen, nämlich ein Zeichen der Solidarität. Ein Zeichen, dass für uns Wahrung der inneren Sicherheit nicht nur für die Sonntagsreden gut ist, sondern dass wir das in einer sich abzeichnenden, schwierigen Situation auch umsetzen wollen.
Der Polizeieinsatz ist noch nicht definitiv beschlossen. Die einzelnen Grenzkantone müssen ihn beantragen. Der Einsatz werde wohl erst dann nötig, wenn die Zahl der Migranten stärker steige als im letzten Sommer, sagt der Berner Kommandant Plättler. Norman Goppi aber, der Tessiner Sicherheitsdirektor, will sich nicht auf eine solche fixe Schwelle festlegen lassen. Er sagt, die Verstärkung könnte bald nötig sein.
Vor allem, wenn die Anlandungen in Süditalien so groß bleiben, in Tausenden pro Woche, dann haben wir oder werden wir innerhalb von Wochen diesen Migranten an die Südgrenzen haben.
Polizisten helfen Polizisten, die Kantone zeigen sich solidarisch. Offen bleibt, wer die eigentliche Grenzpolizei, das Grenzwachgut des Bundes also, entlasten würde, wenn deutlich mehr Migranten kommen. Von einem Einsatz der Armee auf den Sommer hin wollte der Bundesrat bislang nichts wissen.
Dominik Meyer. Auch Italien versucht, Flüchtlinge an ihren Grenzen abzuwehren. Unser südlicher Nachbar droht der EU, er werde Schiffe mit Flüchtlingen, die nicht unter italienischer Flagge fahren, nicht mehr in die italienischen Häfen lassen, falls Italien nicht ein Teil der Last abgenommen werde. Ich fragte unseren Italien-Korrespondenten Franco Battel, wen würde das treffen, wenn Italien das so durchzieht?
Offenbar möchte die italienische Regierung vor allem jene Boote treffen, eben die nicht unter italienischer Flagge fahren. Und das sind vor allem die Schiffe von Hilfsorganisationen, zum Beispiel Médecins Sans Frontières, also Ärzte ohne Grenzen, oder von Save the Children oder von anderen Organisationen. Die fahren eben meistens nicht unter italienischer Flagge. Und die, das auf jeden Fall jetzt die Frage, die im Raum steht, könnten in Zukunft vielleicht keine italienischen Häfen mehr anlaufen.
Was bezweckt Italien damit?
Es ist ein Hilferuf. Es ist ein Hilferuf, einfach weil in den letzten Tagen 12.000 Flüchtlinge angekommen sind, währenddem eben die Aufnahmekapazitäten an Land schon weitgehend erschöpft sind. Und jetzt ist das Wetter relativ gut und stabil. Das heißt, es ist damit zu rechnen, dass auch in den nächsten Tagen und Wochen wieder so viele Leute übers Meer kommen.
Dürfte das Italien rechtlich überhaupt die Häfen blockieren für Flüchtlingsschiffe, die nicht unter italienischer Flagge fahren?
Es gibt eine Bestimmung, natürlich, dass man auf Meer Hilfe leisten muss, wenn Leute in Seenot sind. Also Hilfe leisten, das muss man. Aber wohin man diese Leute dann bringt, ob die eben nach Italien kommen oder in einen anderen nahegelegenen Hafen, ob man die dann nach Malta bringt oder beispielsweise auch nach Korsika, das sind natürlich Dinge, die ausgehandelt werden müssen. Bisher war es einfach so, dass Italien großzügig, darf man sagen, immer gesagt hat, ja, bringt diese Leute zu uns. Und Italien signalisiert jetzt, wenn wir keine Erleichterungen erfahren, wenn nicht mehr Flüchtlinge weiterverteilt werden, dann kommen wir eben auf diese Großzügigkeit zurück und ändern hier unsere Politik.
Ihre Einschätzung, Franco Battel, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Italien mit diesem Hilferuf wirklich etwas erreicht?
Ich denke, es ist in Italien einfach so, dass man so nicht mehr weitermachen kann und möchte, eben weil die Kapazitäten vor allem an Land erreicht sind. Es ist hier eine riesige Erwartung, dass Europa Italien entgegenkommt. Schlussendlich heißt das, dass mehr Flüchtlinge übernommen werden oder dass man dem Land dabei hilft, Flüchtlinge auch in ihre Heimatländer zurückzuführen. Schlussendlich muss das Europa entscheiden, auf welcher Ebene dann eingegriffen wird.
Sagt SRF-Italien-Korrespondent Franco Battel. Rendezvous, das und mehr erwartet Sie noch in der Sendung. Hat sie im September noch einen Conseiller fédéral, die Romandie und die Nachfolge von Bundesrat Burkhalter? Hat die Justiz die wahren Mörder von Oppositionspolitiker Boris Nemtsov, der Prozess in Moskau voller Fragen und kaum Antworten und kaum Zinsen, dafür ständig Gebühren? Was Bankkunden nervt, beschäftigte auch den Ombudsmann. Verkehrte Welt. In der Romandie eilen die FDP-Liberalen gerade von Erfolg zu Erfolg und ausgerechnet jetzt soll die Partei ihren Bundesratssitz verlieren? Es ist ein Sitz mit langer Tradition. Seit der Gründung des Bundesstaats vor 169 Jahren hatte die welsche FDP fast immer einen Bundesrat. Will sie daran festhalten? Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder hat sich umgehört bei der größten Sektion der Waadtländer FDP, die sich gestern Abend in Aubonne zu ihrem Kongress traf.
Am Wochenende hat die Waadtländer Regierungsrätin Jacqueline De Quattro erklärt, wenn keine Tessinerin für den Bundesrat kandidiere, dann würden entweder Nationalrätin Isabelle Moret oder sie selbst für die Nachfolge von Didier Burkhalter antreten. Eine klare Ansage. Und eine Steilvorlage für die FDP-Liberalen der Waadt, um sich hinter ihre Frauen zu stellen und den Anspruch ihrer Partei laut und deutlich anzumelden. Parteipräsident Frédéric Borloo allerdings klingt nicht gerade kampfeslustig. Am Parteikongress erklärte er:
S'il peut y avoir peut-être un candidat vaudois, le comité trouve que c'est une pas une mauvaise chose.
So eine Kandidatur wäre eigentlich gar nicht schlecht. Immerhin sei die Waadt doppelt so groß wie andere lateinische Kantone.
On est quand même deux fois plus grand que d'autres cantons, quoi. Bon.
Eine Spitze gegen das Tessin, das nicht einmal halb so viele Einwohner zählt. Den Anspruch frühzeitig anmelden mag Borloo aber nicht. Und ein großer Parteikongress trotz Sommerferien? Unnötig. Einen Tag vor Anmeldeschluss, also am 10. August, will die Direktion der FDP über eine allfällige Nomination aus der Waadt entscheiden. Interessierte sollen sich bis 9. August bei der Rennleitung melden. Eine Diskussion am Kongress aber gibt es nicht. Im direkten Gespräch meinen etliche einfache Mitglieder, dass das Tessin tatsächlich einen stärkeren Anspruch auf den Sitz habe.
Parce que j'estime que maintenant le Tessin cela fait suffisamment longtemps qu'ils sont écartés, n'est-ce pas, du Conseil fédéral.
Sagt beispielsweise die Rentnerin Annelies Isterchs. Gemeinderätin Nicole Gross dagegen gibt den Tenor unter den Mandatsträgern wieder, wenn sie sagt:
On est un groupe fort, les PLR romands, et je pense qu'il faudrait une candidature romande.
Es brauche eine Kandidatur der Romandie und die Waadt sei stark und erfolgreich. Fazit: Eine Kandidatur von Jacqueline De Quattro oder Isabelle Moret wäre gern gesehen. Weil eine Frauenkandidatur nötig ist? Wenn die Delegierten auf die Geschlechterfrage angesprochen werden, lachen sie erst mal etwas gequält.
L'équilibre des sexes pour moi c'est pas un souci. Je veux dire, je pense que c'est les compétences qui doivent prévaloir.
Das Geschlecht spiele keine Rolle. Gar keine Rolle? Die Generalsekretärin der Partei, Laurine Jobin, erklärt:
En général, au PLR, on n'est pas pour favoriser un genre plus qu'un autre. On est pour favoriser les compétences et les gens qui le méritent. Voilà. Et on a des femmes dans le canton de Vaud qui le méritent, qui ont les compétences. Donc ce sera cet argument-là qui sera prioritaire.
In der FDP gelte generell, wichtiger als das Geschlecht seien Verdienst und Kompetenz. Und die Waadtländer FDP habe Frauen, die eine Kandidatur verdienten und kompetent seien. Voilà.
Sascha Buchbinder. Die möglichen Kandidatinnen Isabelle Moret und Jacqueline de Quattro haben angekündigt, dass sie ihren Entscheid Ende Juli bekannt geben. Wer ist schuld am Mord am russischen Oppositionspolitiker Boris Nemtsov? Seit Tagen versuchen Geschworene, offene Fragen zu klären. Zum Beispiel, wer feuerte die 4 Kugeln Nemtsov in den Rücken, als er am späten Abend des 27. Februar 2015 beim Kreml mit seiner Freundin spazieren ging? Was haben die 5 angeklagten Tschetschenen damit zu tun? Und was war ihr Motiv, wenn sie es waren? Und gab es einen Auftraggeber? Frage an unseren Russland-Korrespondenten David Nauer in Moskau. Seit 3 Tagen warten wir jetzt auf dieses Urteil. Weshalb dauert das so lange?
Ja, die Geschworenen haben ganz offenbar Mühe, ein Urteil zu fällen. Sie müssen nämlich so ein Urteil einstimmig fällen, sonst gibt es dann eine weitere Prozedur und das ist alles sehr kompliziert. Überhaupt ist der Prozess ziemlich kompliziert. Sie haben es gesagt, es sind 5 Angeklagte, alles Männer aus Tschetschenien. Einer von ihnen soll der Todesschütze sein. Die anderen haben gemäß Anklage bei dem Mord geholfen. Aber die Beweislage ist nicht bei allen Angeklagten gleich gut.
Gibt es denn Zweifel daran, ob die wahren Täter gefasst worden sind und vor Gericht stehen?
Ja, solche Zweifel gibt es, aber eigentlich nur bei einem der Angeklagten. Der Mann soll als Fahrer der Gruppe gearbeitet haben. Ob er das wirklich tat, ist unklar. Der Anwalt der Familie von Nemtsov, des Opfers, hält auf alle Fälle die Schuld dieses Mannes für nicht bewiesen. Bei den anderen 4 Angeklagten gehen eigentlich Prozessbeobachter dagegen schon davon aus, dass es die richtigen Männer sind, die hier vor Gericht stehen, vor allem was den Todesschützen betrifft. Er heißt Saur Dadaev. Da gibt es eine Vielzahl von Indizien, die auf seine Schuld hinweisen.
Was soll eigentlich das Tatmotiv der Täter sein?
Also gemäß Anklage sollen sie aus Geldgier gehandelt haben. Die Männer hätten von einem anderen Tschetschenen umgerechnet rund 240.000 Franken angeboten bekommen, wenn sie Nemtsov umbringen. Diese Geschichte, wie sie in der Anklage steht, ist aber nicht besonders glaubhaft, denn bei diesem anderen Tschetschenen, bei diesem angeblichen Auftraggeber, handelt es sich um einen verhältnismäßig einfachen, rangniederen Militär. Und es ist sehr, sehr schwer vorstellbar, dass er einfach so von sich aus auf die Idee kam, einen der bekanntesten russischen Oppositionspolitiker ermorden zu lassen. Da müssen also im Hintergrund andere, sehr, sehr viel mächtigere Leute die Fäden gezogen haben. Aber die russische Justiz ermittelt nicht oder mindestens nicht erfolgreich genug in diese Richtung.
Und wo vermutet man denn diese tatsächlichen mächtigen Auftraggeber?
Nun, die Spuren führen ins engste Umfeld von Ramzan Kadyrov, dem tschetschenischen Gewaltherrscher. Dieser angebliche Auftraggeber, den die Ermittler da ausgemacht haben, dieser einfache Militär, hat engste Verbindungen zu wirklich mächtigen Leuten in Tschetschenien, zu Leuten, die eben Kadyrov sehr nahe stehen. Allerdings denke ich, und das ist auch so ein bisschen der Tenor von Beobachtern hier in Moskau, scheut sich die russische Justiz eben den tschetschenischen Präsidenten hart anzufassen, gegen ihn zu ermitteln. Kadyrov hat viele tausend Mann unter Waffen und ihn juristisch anzugreifen, das könnte den ganzen Nordkaukasus destabilisieren. Und da macht man in Moskau wohl eine zynische Rechnung und man sagt sich, wir opfern lieber die Gerechtigkeit und behalten dafür diese relative Stabilität, die Gewaltherrscher Kadyrov eben garantiert.
Danke für Ihre Einschätzung, David Nauer in Moskau. Marco Franchetti geht die Arbeit nicht so schnell aus. Über 2000 Beschwerden hat der Bankenombudsmann letztes Jahr behandelt, über 5 Beschwerden pro Tag. Und er ist dabei immer wieder aufs gleiche Problem gestoßen. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Zinsen auf dem Bankkonto gibt es heute fast keine mehr. Dafür Gebühren, immer mehr Gebühren, und die ärgern die Kundinnen und Kunden.
Ich verstehe schon die Ärgernisse der Kunden in dieser Sache,
sagt Bankenombudsmann Marco Franchetti. Um 14% hätten bei ihm die Beschwerden über Gebühren zugenommen letztes Jahr, sagt er. Neuerdings würden die Banken auch Geld für Dienstleistungen verlangen, die bisher gratis waren.
Zum Beispiel, wenn Sie Auszug von Konten wollen, die Bank hatte jedes Monat das zu Hause gratis geschickt. Heute gibt es fast keine Bank, die das noch gratis macht. Entweder schauen Sie selbst durch Internet oder machen Sie auch Ihre Zahlungen durch Internet. Und es ist gratis, sonst müssen Sie für jedes Papier etwas bezahlen.
Wofür eine Bank welche Gebühr verlangt, sei häufig im Kleingedruckten versteckt. In seinem jüngsten Jahresbericht beschreibt Franchetti einen Fall, in dem sogar die Experten seiner Ombudsstelle beinahe gescheitert wären bei der Recherche.
Nur durch mehrere Verbindungen, Linkverbindungen und durch eine Sternchen und Fußnoten haben wir am Ende gedeckt, wie es diese Gebühren hier tatsächlich gekommen sind. Wir waren der Meinung, das war untransparent. Und wir sind froh, dass wir die Bank überzeugen haben, dass sie sein Gebührenverfahren in diesem Fall ändern sollte mit solchen Konten.
Doch wie kommen die Banken überhaupt dazu, ihre Kundschaft mit happigen Gebühren zu verärgern? Ombudsmann Franchetti erklärt sich das unter anderem damit, dass die Banken im Kreditgeschäft tendenziell weniger verdienen würden, wegen der extrem tiefen Zinsen.
Das ist sicher wegen dem Margendruck, dass die Banken jetzt auch die Gebühren erhöhen oder neue Gebühren einführen, weil sie müssen natürlich das Geld irgendwo finden.
Wollen sich die Kunden wehren, können sie beim Bankenombudsmann anklopfen. Der kann die Banken zwar nicht zwingen, ihre Gebühren zu senken, dazu fehlt ihm als neutraler Vermittler die Macht. Doch wenn die Klagen der Kunden berechtigt seien, sagt Franchetti, dann würden die Banken in über 90% der Fälle einlenken. Beharrt die Bank auf ihrer Forderung, bleibt als nächstes der Gang vor Gericht. Doch wegen der hohen Kosten scheuen die Kunden meist diesen Schritt und zahlen stattdessen die Gebühren, zähneknirschend.
Vom Feld bis zum Teller. Genug zu essen, dazu gesundes und bezahlbares Essen. Was punkto Ernährung für uns fast zur Selbstverständlichkeit geworden ist, soll nun in die Verfassung geschrieben werden. Am Anfang stand die Initiative des Bauernverbandes zur Ernährungssicherheit. Und nun stimmen wir am 24. September über einen direkten Gegenentwurf von National- und Ständerat ab. Das Spezielle daran, es gibt nur Befürworter. Inlandredaktorin Andrea Jacki.
Ist Ernährungssicherheit in der reichen Schweiz überhaupt ein Thema? Ja, sagt Landwirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann.
Wir können nicht davon ausgehen, dass die Verhältnisse immer so geordnet und so vorteilhaft sind, wie sie für uns in den letzten Jahren waren und in der Aktualität sind. Also ist vorzudenken und vorzudisponieren, dass man auch schwierigeren Verhältnissen so begegnen könnte, dass die Bevölkerung jederzeit und qualitativ hochstehend ernährt werden kann.
So verlangt der Gegenvorschlag, dass die Bauern ihre Böden möglichst umweltfreundlich bewirtschaften. Sie sollen Ressourcen wie Wasser schonend einsetzen. Das Kulturland soll möglichst erhalten bleiben. Auch der Handel mit dem Ausland soll zu einer nachhaltigen Entwicklung der Land- und Ernährungswirtschaft beitragen. Alles Punkte, die eigentlich schon jetzt in der Verfassung stehen. Im Nationalrat kritisierten einige Parlamentarier, der Bauernverband habe mit seiner Initiative eine überflüssige Diskussion losgetreten. Bundesrat Schneider-Ammann.
Was der grosse Vorteil ist mit dem Gegenentwurf, den das Parlament entwickelt hat, ist, dass die gesamte Wertschöpfungskette vom Land, wo angebaut wird, bis zum Teller, wo gespeisen wird, in einem Artikel dargestellt wird.
Alle Punkte sind also in einem Verfassungsartikel zusammengefasst. Zufrieden mit dem Gegenvorschlag sind Natur- und Tierschutzorganisationen, Konsumentenschützer und Biobauern, die in der Agrarallianz vereint sind. Dazu gehört auch ProNatura, Landwirtschaftsexperte Marcel Liner.
Er stärkt eigentlich die Reformschritte, die bisher gemacht wurden, hin zu einer ökologischen Landwirtschaft, hin zu mehr Biodiversität und zu weniger Pestiziden und eben auch zu einer besseren Einbindung des Marktes in der landwirtschaftlichen Produktion.
Die Initiative zur Ernährungssicherheit, die der Bauernverband lanciert hatte, hingegen hätte den Status quo zementiert. Und dieser sei für die Agrarallianz zu wenig umweltfreundlich. Da fragt man sich, warum der Schweizerische Bauernverband seine Initiative zurückgezogen hat, zugunsten des direkten Gegenvorschlags. Dieser nehme die zentralen Anliegen der Initiative des Bauernverbandes auf, antwortet Präsident und CVP-Nationalrat Markus Ritter. Daher berge der Artikel auch keinen Zündstoff.
Wir unterstützen ja auch eine nachhaltige Ausrichtung der Landwirtschaft. Das ist auch ein Teil dieses Gegenentwurfs, insbesondere auch bei den grenzüberschreitenden Handelsbeziehungen. Also hier haben wir keine Gegensätze, sondern wir setzen die Akzente präzise, wie sie heute gelten für die Schweizer Landwirtschaft, auch bei importierten Produkten, und das freut auch uns.
Der Gegenvorschlag ist also unbestritten. Es werde sogar zwei Pro-Komitees geben, sagt Markus Ritter. So etwas habe er noch nie erlebt. Diskussionen zwischen Bauern und Umweltschützern wird es aber sicher wieder geben. Spätestens, wenn es darum geht, die Worte des Gegenvorschlags im täglichen Leben beim Bauern umzusetzen. Mit seiner Initiative hat der Bauernverband eine Diskussion ausgelöst, die im Gesamtkontext wichtig ist. Im Bundesamt für Landwirtschaft arbeitet man aktuell an einer Gesamtschau der Landwirtschaft. Der Gegenvorschlag, der im September angenommen werden dürfte, wird für die Entwicklung der Agrarpolitik Wegweiser sein.
Andrea Jacki, 13 Uhr im ersten und vierten Zeit fürs letzte Tagesgespräch mit unserem USA-Korrespondenten aus Washington. 6 Jahre lang hat Beat Soltermann aus der Hauptstadt der USA berichtet. Das Tagesgespräch aus dem Machtzentrum, das für viele Amerikaner mehr als Realität ist, nämlich ein Mythos. Hier nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Pascal Schmitz.
Grenzkantone wie das Tessin, das Wallis oder Graubünden sollen wegen illegaler Einreisen polizeiliche Verstärkung erhalten. Als erste Maßnahme gingen bis zu 50 Polizisten aus der ganzen Schweiz in die südliche Grenzregion. Die Post stellt sich auf immer mehr Pakete ein. Sie baut 3 neue regionale Paketzentren in den Kantonen Graubünden, Tessin und Wallis. Diese sollen die 3 bestehenden Paketsortieranlagen entlasten. Rund 5 Millionen Menschen sind im vergangenen Jahr in eines der weltweit 35 OECD-Länder gereist, mit dem Ziel, dauerhaft zu bleiben. Das sind so viele wie noch nie.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.